Ja, erstmal recht herzlichen Dank, Herr Köp, Kersten und lieber Klaus Eschen. Das war ein Ritt durch mein Leben, mein politisches jedenfalls und anwaltliches. Und ich hätte zu vielen, vielen Sachen, die da gesagt worden sind, noch die eine oder andere Anmerkung oder auch Richtigstellung. Also da fällt mir sehr viel ein, aber ich will das auf wenige, es sei denn, Sie wollen da noch mehr wissen, auf wenige Punkte begrenzen. Ich rechne diese Veranstaltung hier heute, ich habe ja schon mehrere Ehrungen bekommen und bekomme, seit ich mich entschlossen habe, nicht wieder zu kandidieren im Bundestag, zahlreiche Abschiedsreden von der Partei, im Bundestag, von den Gliederungen der Partei, von einzelnen Leuten. Und ich bin dann auch immer ganz gerührt, wie heute auch, weil so viel Gutes über mich, da gibt es sicher auch was anderes zu erzählen. Aber ich habe dann immer gesagt, mir wäre es eigentlich lieber gewesen, als dieses Lob jetzt und was ich alles für ein Toller war, für ein toller Hecht, wenn man auch auf das gehört hätte, was ich gesagt habe. Und ich fange mal mit einem ganz, ganz aktuellen Beispiel an. Ich habe vorhin, bevor wir hergegangen sind, zum Leidwesen meiner Familie auch in mein Handy geguckt und habe eine Nachricht von Spiegel Online dort gelesen, dass der langjährige, 13 Jahre lang Präsident von Afghanistan, Herr Karzai, in einem Interview, der jetzt wahrscheinlich auch wieder kandidiert, der durfte beim letzten Mal nicht kandidieren, wieder kandidiert und wahrscheinlich auch gewählt hat, folgende Sätze unter anderem gesagt hat. Wir haben dramatisch versagt. Die Extremisten haben sich in Afghanistan vervielfacht. Und er hat hinzugefügt, die einzige Lösung in Afghanistan kann eine gemeinsam mit den Taliban sein. Ich war vor 6, 7 Jahren, also zum zweiten Mal in Afghanistan und habe dort einen Besuch abgestattet, anders als die meisten Abgeordneten das machen oder fast alle, mich nicht nur bei Militär und bei Regierung rumgetrieben, sondern bin mit einer Mitarbeiterin, die hier von Berlin mitgekommen ist, und einer Dolmetscherin in ein ganz normales Taxi gestiegen, immer und überall hingefahren, in der Hauptstadt. Und ich habe dort auch Taliban-Führer getroffen. Also zum Beispiel den ehemaligen Wirtschaftsminister von Afghanistan, solange die an der Regierung gewesen sind. Und ich habe danach einen Bericht geschrieben über das, was ich dort gehört habe und was ich erfahren habe und was mich zutiefst beeindruckt hat, dass mir von fast allen meiner Gesprächspartner, ob Leuten aus dem Parlament, von verschiedenen unterschiedlichen Parteien, aber auch aus der Regierung, aber auch von Taliban gesagt worden ist, wir könnten und wir wären auch dazu bereit, wir Taliban in eine Regierung zu gehen. Und dann könnten wir einen Vertrag schließen, in dem versucht wird, die Probleme Afghanistans vielleicht nicht zu lösen oder auf den Weg zu bringen. Ich bin mit dem Bericht hier nach Deutschland gekommen, habe das auch aufgeschrieben, den Bericht habe ich natürlich noch. Da stehen fast dieselben Sätze vor 7 Jahren drin, die Herr Karzai jetzt heute gesagt hat. Nur sage ich, inzwischen sind 7 Jahre vergangen, wahrscheinlich 70 oder 100.000 von Menschen gestorben, weil er in dem Krieg Und wir haben eine Verteidigungsministerin, die angekündigt hat, dass der Militäreinsatz in Afghanistan möglicherweise noch Generationen dauern könnte. Das heißt, ich habe nicht nur im Deutschen Bundestag, wenn jedes Jahr abgestimmt worden ist, über die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes, also es ist wirklich so rituell, eben alle nochmal die Hand, außer mir oder ganz wenigen, habe ich das auch in Zwischenfragen formuliert und habe immer gesagt, da ist der Weg, mach doch was anderes als die militärische Lösung zu tun. Die Bundesregierung hat sich das nicht getraut, vor allen Dingen wohl deshalb, weil die US-Amerikaner das nicht wollten und darauf nicht eingehen wollten. Die hatten eben den, wie in Vietnam auch, den militärischen Sieg im Auge und wollten den erreichen. Und da kann ich nur sagen, so habe ich viele Beispiele von dem, was Sie auch geschildert haben aus meinem Leben, wo ich was gemacht habe, wo ich schon damals dachte und wusste, das ist richtig. Aber ich habe das dann auch nach draußen gepredigt und gesagt, aber keiner hat drauf gehört. Keiner hat das umgesetzt. Und das ist eine deprimierende Erfahrung, die ich immer mal wieder gemacht habe, aber die mich nicht dazu gebracht hat, aufzuhören oder nachzulassen, sondern es gibt auch auf der anderen Seite Erfahrungen, wo wir, es war ja nie nur ich, Erfolg hatten. Ich will jetzt die Erfolge, da sind so viele Erfolge jetzt schon aufgezählt worden, die will ich jetzt nicht alle nennen. Aber das ist für mich das Beispiel, dass man hätte, wenn man auf solche kritischen Stimmen gehört hätte, unendliches Leid sich ersparen können. Und das habe ich auch meiner Fraktion gesagt. Das habe ich eigentlich meiner Fraktion bis zur letzten Sitzung im Bundestag immer wieder gesagt. Und manche haben indigniert weggeguckt und gesagt, naja, das sagt er immer. Und andere haben es ernst genommen. Und es gibt auch welche, die mir jetzt geschrieben hatten, du hattest ja recht. Das ist für mich aber der Ansatzpunkt, nicht aufzuhören, trotz meiner Beine, die da anderer Meinung sind, werde ich weitermachen und werde mich weiter bemühen, das Richtige zu erkennen, das Richtige zu sagen und das Richtige zu fordern, um immer noch in der Hoffnung, dass es auch was bewirkt. Nun gehe ich einen ganz weiten Schritt zurück. Beide Laudatoren haben den Fall Rehse, Oske, also den Richter vom Volksgerichtshof, der seinerzeit freigesprochen worden ist, erwähnt. Ich will dazu aber einiges zu, eine kurze Vorbemerkung dazu, dann sage ich da einiges zu. Ich habe mich natürlich auch jetzt besonders, nachdem ich von der Humanistischen Union gehört habe, ich soll diesen Preis bekommen, Fritz-Bauer-Preis, irgendwie schon mal gehört, Fritz Bauer. Ich habe einen anderen Preis bekommen, der hieß Max-Dorty-Preis, da wusste ich überhaupt nicht, wer das war. Bei Fritz Bauer wusste ich schon, wer es war und was der gemacht hat. Aber ich habe mich jetzt natürlich in den Wochen und Monaten intensiver mit Fritz Bauer beschäftigt und sage Ihnen, ein großer Fehler in meinem Leben war, dass ich, solange er lebte, mit ihm keinen Kontakt gesucht habe. Er hat in vielem, nicht nur in dem, was er erreicht hat und was er angepackt hat, an heißen Themen, die ja zu ungeheurer Verfolgung gegen ihn, zu Anfeindung gegen ihn, er musste um sein Leben fürchten, geführt hat, weil er nicht nur die Auschwitz-Prozesse vorbereitet hat und durchgeführt hat, anschließend kritisiert hat und gesagt hat, das muss noch anders und viel besser werden. Er hat auch analysiert und hat Schlussfolgerungen getroffen. Und mir wäre, glaube ich, 1968, er ist ja, glaube ich, ungefähr vor 50 Jahren am 1. Juli gestorben, es sehr, sehr gut bekommen, wenn ich mit ihm Kontakt aufgenommen hätte und mich mit ihm unterhalten hätte. Ich glaube, wir hätten sehr bald eine gemeinsame Basis gefunden. Das bedauere ich heute. Und deshalb habe ich mir in diesem Zusammenhang diesen Fall Riese, Dr. Oske war der Richter, nochmal angeguckt. In meinem Regal mit den fast 1000 Leitsordnern habe ich den alten rausgenommen mit ganz vergilbtem Papier. Da ist nämlich das Riese-Urteil, also das freisprechende Urteil für diesen einzigen Richter am Volksgerichtshof, der jemals angeklagt worden ist und der dann freigesprochen worden ist, ist da drin, im Wortlaut noch damals mit Maschine geschrieben und mit einem Kommentar auf den ersten 14 Seiten der Rückseiten dieses Urteils. Also ich muss immer schon aufpassen, wenn ich das aufmache, dass das Papier nicht kaputt geht. Und da habe ich nachgelesen, was damals gewesen ist. Und es wird ja heute viel über die 68er und die APO gesprochen. Und ganz kluge, belesene Leute, meistens welche, die das nicht selber erlebt haben, die dann noch zu jung waren, noch nicht geboren waren, haben zum Beispiel einer These, die immer wieder ihrer Meinung nach zu Unrecht verbreitet wird, widersprochen, dass die außerparlamentarische Opposition, die Studentenbewegung, auch eine der Triebfedern, die Auseinandersetzung mit unserer Nazi-Vergangenheit gewesen ist. Ich habe mich darüber immer geärgert, weil das ist einfach nicht wahr. Wenn ich meine eigene Politisierung, ich bin ja erst nach dem 2. Juni 1967, nachdem ich mich da engagiert habe und nachdem ich dann ein gutes Jahr, auch im das war ja noch nicht sozialistische Anfangsbüro, sondern noch das Büro Mahler, tätig gewesen bin, hatte ich angefangen, mich zu politisieren. Ich habe nicht nur Marxismus-Schulung gemacht, damals im RPJ-Heim am Kurfürstendamm mit dem späteren europäischen Bankdirektor Wolfgang Roth, der SPD damals JUSE-Vorsitzender gewesen ist, der hat mir Marxismus beigebracht, sondern ich habe mich auch sonst immer mehr engagiert und eingesetzt und habe eben, das war wie Erleuchtung jedes Mal rund um mich rum, bei meinen Ausbildern, bei meinen Lehrern, bei Ärzten, bei den Gerichten, überall die alten Nazis gesehen, die ja noch da waren. Und in diese Zeit, 1968, fiel dann der Wiederholungsprozess gegen Herrn Dr. Riese. Ein Richter vom Volksgerichtshof, von 1941 bis 1943 und dann vor allen Dingen an Todesurteilen 1943, 1944 beteiligt gewesen ist. Er stand überhaupt nur wegen 7 dieser Todesurteile vor Gericht. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, was wir damals gemacht haben. Und das war nicht nur ich. Wir waren in einer Weise selbst persönlich angefasst und empört. Wir, das heißt, die Juristen damals, die linken Juristen, die Referendare, die sich links einordneten, dass sich eine Gruppe von 100 Referendaren, und dazu gehörte damals was, hinsetzte und eine Petition an das Kammergericht, an den Kammergerichtspräsidenten schickte, in dem wir gefordert haben, eine öffentliche Auseinandersetzung mit Herrn Dr. Oske durchzuführen über sein Urteil. Weil dieses Urteil, und Herr Dr. Oske hat ja sich immer damit verteidigt, ich bin nicht der Einzige, wir sind viele, die so denken, wie er in dem Urteil geschrieben hat. Und was hat er in dem Urteil geschrieben? Das, was damals Recht war, kann nicht Unrecht sein, kann nicht plötzlich Unrecht sein. Das heißt, der Volksgerichtshof ist ja auf gesetzlicher und Verordnungsbasis errichtet worden, wurde zu einem ordentlichen Gericht erklärt. Und das, was in einem ordentlichen Gericht, wenn das die Formalien einhält, wie das hier gewesen ist, wenn auch die Urteilsberatung vor einem Todesurteil manchmal 10 Minuten und weniger dauerten und der Prozess eine Stunde oder eine knappe Stunde dauerte, dann war das Urteil fertig. Das haben wir uns alles angesehen und kommentiert. Und wir haben damals, also von wegen, haben uns vielleicht ein bisschen mit den Eltern, unseren eigenen Eltern und Vorfahren gekabbelt oder auseinandergesetzt. Nein, Das war ein ganz wesentliches Betätigungsfeld, das zur Politisierung auch einer ganzen Reihe von Juristen damals beigetragen haben. Wir haben also diese Petition geschrieben und haben, Herr Oske hatte zunächst, weil, das muss ich noch dazu sagen, Herr Dr. Oske war der Leiter meiner Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht. Das heißt, ich habe bei ihm Strafrecht gelernt. Und dieser Richter war Vorsitzender Richter des Gerichtes, den einzigen Richter vom Volksgerichtshof, der jemals vor Gericht stand, freigesprochen hat. Bei mir kamen die Zusammenhänge nur so. Ich bin dann in diese Arbeitsgemeinschaft nicht mehr reingegangen. Und wir haben darauf bestanden, mit ihm zu diskutieren. Herr Dr. Oske hatte zunächst zugesagt. Dann kam eine Absage. Dann haben wir uns nochmal an den Kammergerichtspräsidenten gewandt damals. Also von wegen nur Revolution und Steine werfen und so, sondern ganz Petition, ganz wie sich das gehört, und haben gebeten, über diese Frage doch wenigstens zu diskutieren, weil da waren ja eine ganze Reihe von juristischen Fragen aufgeworfen. Nicht nur, ob man es Herrn Rehse beweisen kann, bewiesen war das, alles war bewiesen, sondern das Gericht hatte damals eine Rechtskonstruktion gewählt, von der Dr. Oske sagte, das sind viele, das war wahrscheinlich die große Mehrheit in Deutschland, bis hin zum Bundesgerichtshof, die Auffassung vertraten, die, wenn unter den Nazis die geltenden Gesetze eingehalten werden, dann, also sogenannter Rechtspositivismus, dann kann man das später jemand nicht mehr vorwerfen. Es sei denn, er hat bewusst das Recht gebrochen, aber das haben die ja nicht, sondern das war ja alles in den Gesetzen vorgelesen. Wir haben also sind daran gescheitert und es kam zu dem Ergebnis nicht. Wir haben uns dann hingesetzt und haben eben diese 14 Seiten geschrieben, sehr juristisch, Kommentierung dieses Urteils, und haben das selbst so abgenudelt mit so einer Nudelmaschine dann an der Universität oder auch bei Genossen, manchmal auch in der Kneipe verteilt, 100 Stück oder ein paar hundert, ich weiß es nicht mehr, wie viel es gewesen sind. Mich hat das zutiefst beschäftigt, und in diesem unserem Kommentar kommt vor, also einmal geht der Kommentar natürlich dahin, das ist die nachfaschistische Justiz, aber das ist auch die jetzige Justiz, das ist auch die Klassenjustiz. Und das haben wir damit belegt, dass die Frau, eine Gestapo-Agentin, die einen der zum Tode Verurteilten an die Gestapo gemeldet hat, ein Herr Dr. Metzger, ein katholischer Pfarrer von der Una Sancta Bewegung, der hatte ein Memorandum geschrieben, wie der Aufbau in Deutschland nach dem Krieg besonders demokratisch möglich sein könnte, und wollte dieses Memorandum nach Schweden an den schwedischen Bischof dort weiterleiten. Und da ist er bei der Versuchung, das weiterzuleiten, an eine Gestapo-Agentin gekommen, die das Memorandum dankbar entgegengenommen hat, bei der Gestapo liefert hat. Und das war dann Grundlage für seine Verurteilung zum Tode. Er ist auch ganz schnell hingerichtet worden. Und diese Frau, eine Frau von Gießen, hieß die, die ist nach dem Krieg auch vor Gericht gestellt worden. Unter anderem, weil sie diesen Dr. Metzger ans Messer geliefert hat. Die ist zu einer, ich glaube, 5- oder 6-jährige Zuchthausstrafe verurteilt worden mit der Begründung, dass, so hat das der Bundesgerichtshof dann auch bestätigt, dass der Volksgerichtshof kein Gericht war, sondern eine Vollzugsmaschinerie. Also praktisch zur selben Zeit. Oske hat sich in seiner Urteilsbegründung damit nicht auseinandergesetzt. Und das war für uns der schlagende Beweis dafür, die Kleinen, also die Agentin, die das weitergegeben hat, die wird zur Rechenschaft gezogen. Da schlägt die ganze Härte des Gesetzes. Der Teil dieser Mordmaschine, Volksgerichtshof gewesen ist, der wird freigesprochen und ist dann, glaube ich, einem ehrbaren Anwaltsberuf in Schleswig-Holstein noch nachgegangen und irgendwann gestorben, kurze Zeit später. Das hat mich und uns, so ähnlich wie dieses Ereignis 2. Juni 67 und was danach, das nehme ich mal als Beispiel, aber zutiefst bewegt, und wir waren, das ist einer der Gründe, wir waren mit dieser Justiz fertig. Und wenn ich dann später in Prozessen, glaube ich, einen betraf Peter Paul Zahl, in Moabit vor dem Landgericht verteidigt habe, weil er angeklagt war, weil er verantwortlich war für so ein Plakat, Freiheit für alle politischen Gefangene, und da war irgendwie so ein so ein Stern, aber ich glaube auch eine Maschinenpistole drauf. Und dann sind wir in den Gerichtssaal gekommen und da saß als Vorsitzender Vater Brandt, auch ein alter Nazi. Dann sind wir da reingegangen und so ist das zustande gekommen, dass eine der ersten Handlungen in dem Prozess nach Betreten des Gerichtssaals war, diesen Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, weil ich gesagt habe, hier so ein alter Nazi, der kann nicht in einem politischen Prozess jetzt ein Richter sein. Der Gesuch ist abgelehnt worden, aber das war auch sowas. Das Institut der Möglichkeit der Richterablehnung stand immer im Gesetz. Aber ich glaube, vor uns, ich habe jetzt keine Statistik gelesen, aber rein gefühlt, gab es sowas nicht, weil man sich ja mit den Richtern und den Staatsanwälten eher gemein machen wollte und auf gleicher Augenhöhe umgehen wollte. Und da kann man doch nicht einen Richter ablehnen, weil er vielleicht mal was Falsches gesagt hat oder was Falsches getan hat. Mit anderen Worten, das habe ich jetzt erzählt, um deutlich zu machen, so war vielfältig um uns rum, waren die alten Nazis noch in Amt und Würden. Und ich erinnere mich, dass ich jetzt auch gelesen habe, dass auch der liebe Fritz Bauer darüber geschrieben hat. Und er hat auch solche Personen in Amt und Würden gesehen, wie zum Beispiel Herr Kiesinger. Oder wie zum Beispiel hatte auch Herrn Gerstenmaier da, das wusste ich gar nicht. Und Herrn Filbinger. Also wenn ich mit dem damals zusammengekommen wäre, hätten wir viel Gemeinsames gefunden. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit klar gemacht, dass diese Erlebnisse für uns, das waren nicht Hirngespinste, und weil wir jeden, der anderer Meinung war, als wir als Nazi bezeichnet haben, sondern das waren ganz konkrete Erfahrungen im damaligen Leben, die für viele Personen, als Rechtsanwalt erlebt man das ja dann mit, zu schrecklichsten Konsequenzen geführt haben, für ihre ganze Existenz, für ihre ganze Familie. Und sowas hat sich bei mir eingeprägt, genauso wie das andere letzte Beispiel, was ich dazu bringe. Ich habe damals meine Wohnung ja in Moabit, meine Praxis, meine Wohnung in Moabit genommen, am Holsteiner Ufer, wo ich jetzt noch wohne und meine Praxis habe. Und da war ein wunderschönes Krankenhaus, das Krankenhaus Moabit, das leider inzwischen oder vor ein paar Jahren schon geschlossen worden ist. Und dieses Krankenhaus Moabit war bei uns sehr beliebt, weil die da sehr freundlich waren. Da konnte man auch so mal, wenn man ein WW hatte oder irgendwas hatte und nicht irgendwie zum Arzt sich lange voranmelden mussten, einfach hingehen, so eine Hilfsstation und so. Also ein wunderbares Krankenhaus. Dann habe ich gelesen, ein Buch von einem Arzt, der sich mit der Geschichte des Krankenhauses Moabit befasst hat. Das Krankenhaus Moabit war bis zur Nazizeit ein Krankenhaus, in dem viele jüdische Ärzte tätig gewesen sind, wohl auch sehr bekannte, sehr berühmte damals. Und dann gab es einen SS-Arzt, den Namen will ich jetzt nicht nennen, der hat, so kann man das in dem Buch nachlesen, das Krankenhaus Moabit judenfrei gemacht. Also der hat die alle rausgeschmissen, entlassen, weggeekelt. Übrigens auch deshalb, weil dann junge Nazis, also Leute, die gerade mit der Ausbildung fertig wären, auch sehr schnell gute Jobs kriegten. Das war ja auch immer im Hintergrund. Da wurden ja Jobs frei. Und dann habe ich das etwas näher gelesen, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Und dann fiel mir ein, das war in meiner Kindheit, in meiner Jugend, der Chefarzt, also der da Juden freigemacht hat, in der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, in Marle in Westfalen. Das heißt, der war, das stand dann auch in dem Buch drin, nachdem er hier in Berlin tätig gewesen ist, war der oberste SS-Arzt eine Zeit lang in Polen, im besetzten Polen. Und der war nach dem Krieg in dem Krankenhaus, meine Eltern waren mit dem befreundet, oder weil da immer mal jemand krank wurde und da auch hin eingeliefert wurde. Und so. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich habe mich dann natürlich an, ich kannte den auch, Einzelnes erinnert. Das waren Erfahrungen, wo wir gesagt haben, das ist nicht unsere Gesellschaft, das ist nicht unsere Welt. Da hilft nur eine radikale, wir haben das dann revolutionäre Veränderung dieser Gesellschaft. Sonst kann man da nicht leben, sonst kann man, vor allen Dingen macht man sich an so unendlich vielen mitschuldig. Das jetzt als zwei Beispiele, die mit meiner Politisierung zu tun haben. Viele fragen mich ja immer wieder, wie bist du so geworden, und suchen dann auch in meiner Kindheit, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern oder so irgendwelche Gründe. Ja, das hat er von der oder von dem oder so. Also natürlich will ich nicht bestreiten, dass ich auch von meiner Kindheit und von meiner Familie geprägt worden bin. Aber solche Erlebnisse und solche Erkenntnisse, die dann über mich reinbrachen, was macht man da, wenn man sowas erfährt? Dann sagt man, hätte ich das doch oder so damals, oder wie wäre das gewesen? Aber die bewirkten, und das war ja nicht nur ich, sondern das waren unendlich viele, die das miterlebt haben und die ähnliche Erlebnisse hatten und ähnliche Erkenntnisse und Einsichten hatten, die dazu geführt haben, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Wie ich dann war und wie ich in den vielen Konflikten, die danach auf mich zukam, erst natürlich als Anwalt, als verfolgter Anwalt, als Knacki, ich war ja 5 Wochen in Untersuchungshaft, bis dieser Richter dann kam, und auch in dem Prozess dann nachher. Das war ja nur die Stufe bis 1975, dann kamen viele andere, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber das hat natürlich auch mich beeinflusst und geprägt für die Arbeit, die ich im Deutschen Bundestag gemacht habe. Ich bin da ja hingegangen von Anfang an und habe immer gesagt, und das hat mich sicher von vielen unterschieden, ich will hier nichts werden. Ich bin Bundestagsabgeordneter, und vor allen Dingen, nachdem ich das dann also selbst geschafft habe, eine Mehrheit der Bevölkerung in meinem Wahlkreis hinter mich zu bringen, war ich, aber das hat mir eine gewisse Freiheit gegeben. Wissen Sie, das ist ja bei anderen anders. Sie müssen schon mal Rücksicht nehmen, wenn Sie was werden wollen oder das werden wollen noch. Aber wenn man da sagt, ich gehe dahin und will meine Aufgaben so erfüllen, dass ich denke, so ist das richtig. Ich habe mich da auch geirrt und da sind auch Fehler gemacht worden, also auch unter Rot-Grün. Können wir auch noch einen Abend drüber reden. Ich habe eben immer versucht, mich immer wieder zu erinnern, warum machst du Politik? Was willst du ändern in der Politik? Und das habe ich dann versucht, auch umzusetzen, und daher meine Entscheidungen, vor allen Dingen in der Kriegs- und Friedensfrage, das haben Sie völlig richtig dargestellt, das ist mir noch heute ein Herzensanliegen, weil ich kann da einfach nicht zugucken. Wenn jetzt in Syrien ein Krieg geführt wird, auch von der Bundeswehr, bei dem alle Voraussetzungen, die auch die Grünen früher mal gesagt haben, für Militäreinsätze im Ausland erfüllt sein müssen, nicht erfüllt sind. Und das habe ich mich dann einmal gegen gewandt und habe das ganz pragmatisch abgelehnt und habe mich dagegen gewehrt, dass ich ein Pazifist bin. Nicht, weil ich die nicht schätze. Ich habe viel mit Pazifisten gut zusammengearbeitet und schätze die außerordentlich. Aber ich bin es eben nicht. So muss man das sagen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt von Ihnen, von euch. Erstmal danke, dass ihr hergekommen seid. Danke, dass ihr so viel über mich erzählt habt, auch mich nochmal zum Nachdenken gebracht habt. Und ich verabschiede mich mit der Bitte, genau zuzuhören, wenn ich hin und wieder doch noch mal was von mir gebe und wenn ich versuche, einzugreifen und wenn ich versuche, auf was hinzuweisen, weil es hat eben auch Positives bewirkt, immer wieder. Und das will ich dann schreiben, wenn ich irgendwann dazu komme, nicht ständig Interviews zu geben oder Preise in Empfang zu nehmen oder sowas, sondern in meinen Akten sitzen, möglichst mit einer Hilfsperson und dann das aufschreibe, was positiv erreicht werden konnte, weil das war natürlich eigentlich es, als der 68 politisiert worden ist oder weiter politisiert worden ist, weiß, wie die Welt damals aussah, ein bisschen was davon habe ich jetzt beschrieben, und wie die Welt heute aussieht, wie die Gesellschaft heute aussieht und damals aussah, wie die Beziehungen der Menschen sind, wie die Familien sind, wie die Geschlechterbeziehungen sind. Das kann man ja alles nachlesen. Wie waren die Gesetze damals, wie sind sie heute, wie ist die Praxis damals gewesen, wie ist sie heute. Also wir haben was erreicht. Ich bilde mir ein, ich habe dabei mitgeholfen, aber wir machen weiter. Und ich hoffe auf Ihre Unterstützung.